In diesem Buch sind verschiedene ethnografische Berichte, von dem manche Leute meinen, dass sie mit den Yanomami zu tun haben, lese ich heute Abend nicht, weil er für dieses Haus zu lang ist. In dem Buch sind zahlreiche Zeichnungen, die sind tatsächlich von den Yanomami und gehören zu dem einzigen authentischen Fundus von Yanomami-Zeichnungen. Aber die Geschichte, mit denen sie symbolisch zusammenhängen, ist nicht die, die ich heute Abend vortrage. Der Bericht. Wenig weiß man im Westen von dem japanischen Handel in Teddybären. Den Kaukasiern, den Weißen, den Leuten aus dem Westen fehlten die Nerven für das Thema. Sie hatten nichts dafür übrig, selber für exotisch zu gelten. Als Anlass zu Neugier oder amüsiertem Verwundern, als Gegenstand von Missverständnissen oder Fantasiesystemen mochten sie sich nicht sehen. Andererseits war es so, dass die Japaner unter sich zwar eifrig diese Frage diskutierten, ihre Analysen vor den Ausländern aber schon aus orientalischer Höflichkeit fast nie erwähnten. Die Angelegenheit war verwirrend. Sie fürchteten auch, ihre Gäste in Verlegenheit zu bringen. Das war wegen der ominösen Zeichen, die auf irgendein hässliches Rätsel hindeuteten, auf etwas Anstößiges, womit die Westler selbst nie ganz ins Reine zu kommen schienen. Auffällig ist auch, dass in Europa und Amerika noch heute die Legende aufrecht erhalten wird, Japan habe bis zu Commodore Perrys Gesandtschaft 1853-1854 in undurchdringlicher Abgeschiedenheit verharrt. Diese Vorstellung ist den Westlern schon deshalb willkommen, weil sie sich dann keine Gedanken mehr über bestimmte Artefakte zu machen brauchen, die bereits 90 Jahre früher an die Küsten Japans gelangt waren. Hier nun die Tatsachen. Die ersten Teddybären erreichten Japan um 1760. Sie wurden von malaiischen Händlern gebracht, wenn dies das richtige Wort für die kühnen islamischen Seefahrer ist. Bald hatten die Malaien einen Markt für diese Ware in Japan gefunden und im späten 18. Jahrhundert waren die Matrosen auf der Gewürzroute in Liverpool, Amsterdam, Volendam, London, Bremen und anderen Häfen dafür bekannt, dass sie auf jede Reise mehrere Teddybären mitnahmen. Tauschhandel war nun üblich geworden, die Matrosen kamen stets mit dem Leben davon. Die Faszination der Japaner war unvermeidlich. Wenige Gegenstände aus anderen Zivilisationen waren in Japan in jenen Jahren bekannt. Keines darunter war so rätselhaft und allem Japanischen so unähnlich wie die Teddybären. Von Anfang an wurden sie als religiöse Bildwerke erkannt, als ein Idol oder Fetisch. Aber zwei Dinge bereiteten den Japanern Kopfzerbrechen. Die Weichheit und was sie die Norugataki nannten. Mehr als 120 Jahre lang blieben sie ohne jeden Hinweis darauf, dass dies Kinderdinge waren. Diese bestürzende Beobachtung begannen sie erst in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts zu machen, als sie Einblick in das Privatleben der nunmehr unter ihnen wohnenden westlichen Familien erhielten. Weiches gehört zu Kissen und Matratzen, vielleicht noch, wenn man es so aberwitzig denken wollte, zur Nachahmung von Fleisch oder zerdrücklichem Obst. In der Bildhauerei war Weiches unerhört. Die harschen puritanischen Auffassungen ihres Shinto-Glaubens ließen die Japaner nicht auf den Gedanken kommen, dass Kuscheligkeit der Zweck sein könnte. Selbst als später der ein oder andere Kaufmann oder Konsularbeamte seinen japanischen Freunden diese Idee mit der Kuscheligkeit verständlich zu machen suchte, taten sie das als weibisch ab. Ohne jeden Gedanken an die Nähe, an das Umarmen eines Teddybärs, sahen die Japaner in der Weichheit nur etwas Abstraktes, eine Eigenschaft, die dem Idol aus symbolischen Gründen innewohnen musste. Diese Gründe, sich auszumalen, taten sie ihr Bestes. Zunächst wurde versucht, Bedeutung in der Weichheit selbst zu finden. Zur Begründung ließ sich aber nichts Besseres anführen, als dass die Barbaren eine mehr lebensechte Verkörperung der Gottheit gewünscht hätten, weich anzufassen wie ein Leib. Die Vorstellung war zu widerwärtig, als dass sie hätte einleuchten können. Außerdem war sie geistig unbefriedigend, da sie ein primitives Nachahmungsdenken voraussetzte. Es kann daher nicht überraschen, dass diese Deutung bald zugunsten indirekter Erklärungen fallen gelassen wurde, von denen einige sich auch auf empirische Studien gründen konnten. Man unterschied nun zwischen materiellen Eigenschaften und symbolischen Werten. Das Symbolische könnte einerseits in Form und Substanz liegen, also in der offenkundigen bildhauerischen Merkmalen. Aber genauso gut könnte es in anderen Dingen enthalten sein, in Ritualen, Manipulationen oder handwerklichen Arbeitsgängen, die sich nach religiösen oder magischen Regeln zu richten hätten. Könnte es nicht angehen, so fragten die Vertreter der neuen Theorien, dass die Weichheit symbolisch bedeutungslos wäre, eine bloß materielle Eigenschaft, die sich aus einer anderen Handlung oder Absicht ergeben hätte, in welcher der symbolische Wert zu suchen wäre. Viele kurzlebige Hypothesen entstanden auf dieser Grundlage. Eine setzte sich durch. Sand war die Substanz in den Skulpturen. Wenigen machte es etwas aus, dass diese nicht schwer genug schienen, als dass sie ganz aus Sand hätten bestehen können. Exotische Sände waren ja vielleicht von geringerer Dichte. Einer theoretisierte sogar, dass es sich um ätherischen Sand handeln mochte. Es wurde an eine Strandgöttin gedacht oder an eine nautische, da die malaiischen Händler erwähnt hatten, dass die Skulpturen von Seeleuten mitgeführt wurden. Es lag auf der Hand, dass wassergefüllte Figuren nicht praktikabel waren. Also war der Sand vielleicht ein symbolischer Ersatz für das Meer. Kawahima entgegnete, dass man sich sehr wohl ein wassergefülltes Bildwerk vorstellen könnte, eine Gottheit ungefähr wie einen Krug. Die einen sagten, es wäre unschicklich für einen Gott, einen Deckel zu haben. Eine andere Gruppe wurde zur Zielscheibe des allgemeinen Gespötts, weil sie argumentiert hatte, ein Krug würde keine weiche Gestalt abgeben. Sie mussten sich sagen lassen, dass sie den Karren vors Pferd gespannt hatten, dadurch die ganze Diskussion um die Füllsubstanz gerade dazu begonnen worden war, die Weichheit überhaupt erst zu erklären. Sie wurden als vaterlandslose Gesellen beschimpft, die der barbarischen Anbetung des Zerdrücklichen anhingen. Scharfe Auseinandersetzungen folgten. Hätten die Barbaren nicht ein passables Idol aus Schweinsblasen schaffen können? Dies wurde eine der umstrittensten Fragen. Die Debatte um die nautische oder Strandgottheit zog sich über 2 Jahre hin, von 1763 bis 1765. Sie nahm ein plötzliches Ende, als eine Gruppe von Empirikern eines der Idole aufschlitzte und Sägespäne fand. Dies war kein gewöhnlicher Stoff wie Sand oder Lehm oder Heu oder Blütenblätter. Jeder wusste, wie viel Knochenfett es braucht, um auch nur die 2 oder 3 Pfund Sägespäne für ein kleines Exemplar zu erzeugen. Es gab keinen Zweifel, dass der symbolische Wert in den Arbeitsgängen lag, die diese Substanz hervorbrachten. Die bescheidene Menge kleiner und gestaltloser Partikel bestand aus den Rückständen von Trennungen. Sie verkörperten negative Nähte. Sicher symbolisierten die Späne viel größere und komplexere Gebilde, nämlich die Ganzheiten des Zerschnittenen oder vielleicht des Umgewandelten und wieder Zusammengebauten, Bäume oder Tischlerarbeiten und Zimmermannswerk. Verschiedene Theorien wurden vertreten. Die Idole stammten von einem Volk von Bäumefällern. Die Idole stammten von einem Volk von Tischlern. Die Priester oder Schamanen oder Medizinmänner waren dort Tischler. Es war ein heiliger Beruf. Holz war sakral. Es diente nur zu zeremoniellen Gebilden und Handlungen. Holz war dort das beliebteste Material. Es diente zu allen Zwecken. Die Holzverarbeitung war der Kern ihrer Zivilisation. So stritt man sich weiter. Die mythischen Vorfahren des Volkes waren Bäume gewesen. In den Sägespäne-Idolen gaben die Menschen den Überresten der Schnitte, aus denen man die Bretter gemacht hatte, die Gestalt von Lebewesen zurück, um die Ahnengeister zu versöhnen. In der Tat verkörperten die Bildwerke den Gott, der das Zerschlachten heilt. Es waren Seefahrer-Idole. Die Späne auf den Werften, wo die Schiffe gebaut wurden, wurden zusammengekehrt und zu weichen Gestalten geformt. An Bord der Schiffe wurden sie in Ritualen aufmerksam versorgt, um die Baumgeister bei Laune zu halten, damit sie nicht auf Rachestreiche verfallen. Oder kein Teil des Baumes wurde zurückgelassen. Sie reisten mit Ganzheit über das Meer. Aber was wäre dann mit der Rinde und den Bäumen und den Blättern? Hatten sie noch andere Idole, nie von den Malaien geliefert? Waren diese aufwendig gearbeitet, kostbarer, seltener? Hatten die Händler sie für sich selbst behalten oder in anderen Ländern viel teurer verkauft? Das prall mit Spänen von den Sägeschnitten gefüllte Idol sorgte dafür, dass die Nähte zwischen den Planken wasserdicht blieben. So konnte das Schiff nicht sinken. Die Nicht-Utilitaristen, oder was man die Sägespäne um ihrer Selbstwillenschule nennen könnte, fanden es selbst für Barbaren zu schändlich, ein Idol mit dem Abfall von der Herstellung anderer Dinge zu füllen. Nein, Götter waren getrennt von Gütern. Also wurden die Späne eigens für die Ritualfiguren gesägt oder gemahlen, vermutlich von Priesterlehrlingen, wahrscheinlich aus besonderen Holzstücken. Vielleicht stammten sie von Wurzeln oder Luftwurzeln oder von einem bestimmten heiligen Baum. Oder vielleicht brauchte es überhaupt eine Mischung aus verschiedenen, genau vorgeschriebenen Baumarten oder Bäume aus verschiedenen Wäldern. Dies war eine Frage von Örtlichkeiten und möglicherweise waren alle Gebiete des Barbarenreiches in jedem der Gemengefetische vertreten, miteinander vereint. Die Matrosen nahmen also ihr Heimatland mit auf die Reise. Immer wieder erweckte der zersplitterte, aufgelöste Charakter der Sägespäne Vorstellungen von Ganzheit und Unversehrtheit. Besonders bemerkenswert war für die Japaner ein Zug, den sie Norukataki nannten. Übersetzt heißt das, das sonnenförmige Stückchen, wir würden sagen die runde Scheibe, das sonnenförmige Stückchen mit den Löchern. Es war ihr Ausdruck für die Knöpfe, die den Teddybären als Nasen aufgenäht waren. In Japan gab es keine Knöpfe. Kleider wurden von Schnüren zusammengehalten, die durch Löcher in Netzjes liefen, kleinen Figuren aus Elfenbein, Holz, Metall oder Keramik, die als Knebel dienten. Die Norukataki waren nach Form und Material verschieden. Sicher drückten sich darin die speziellen magischen Fähigkeiten der einzelnen Idole aus, die im Übrigen gleichförmig waren, wenn es auch größere und kleinere Exemplare gab. Eins war auf Anhieb zu erkennen. War der Norukataki aus Holz, so harmonierte er mit der Spänefüllung. Andernfalls stand er in einem Spannungsverhältnis zu ihr. Er mochte aus Knochen, Perlmutter, Kuhhorn, Speckstein oder ziseliertem Blech sein. Wie ein Totem gewann dadurch das Idol für alle Personen Wirksamkeit, die mit der betreffenden Substanz spirituell verwandt waren. Der Talisman bezeugte die Wichtigkeit der Nase. Alle anderen Körperöffnungen am Teddybär wurden übergangen, als gäbe es sie nicht einmal. Deshalb konnte man die Figuren auch nicht als Fruchtbarkeitsidole vorstellen. Die Bedeutung der Norukataki war leicht zu erkennen. Den Schlüssel dazu bot der Atem. Es war eine Stelle zum Hineingelangen und Herauskommen. Durch die Nase konnte der Geist die Figur zu reisen verlassen und wieder eintreten, um das Idol mit sich zu erfüllen. oder er konnte wohlwollende Ausstrahlungen durch die Löcher in dem Knopf verströmen. Die Unterschiede in Zahl und Anordnung der Löcher, so nahm man an, bezogen sich auf die Art und Dauer der Ausflüge des Geistes oder auf die Reichweite und Beschaffenheit der Ausstrahlungen. Die Nodogataki ermöglichten den Austausch zwischen innen und außen. Dabei ordneten und siebten sie, was hindurchgehen konnte. Sie funktionierten wie eine geistliche Gasmaske. Die Verteilung der Löcher passte sich den Gewohnheiten des Geistes an, um es ihm leicht und angenehm zu machen. Oder sollte das Lochmuster mit Absicht gestaltet sein, um den Geist in hilfreichen Handlungen zu bestärken, ihm aber vor Schabernack eine Schranke zu setzen? An Commodore Perry und seinen Seeleuten bekamen einige wenige Japaner 1853 erstmals westliche Garderobe zu sehen. Schon binnen weniger Jahre brachte die Einführung direkter Handelsbeziehungen mit Europa und Amerika eine steigende Zahl von Besuchern ins Land. Ihr Anblick erregte Aufsehen. Japanische Kleider waren weit und fließend, um den Körper drapiert, leicht abzulegen, von Offenheit und Zugänglichkeit gekennzeichnet. Die Gewänder eines Volkes, das nicht für seinen Körper fürchtet. Die Westler trugen enge, auffällig furchtsame Röhren, in die sie sorgsam ihre Gliedmaßen einzuführen hatten, eines nach dem anderen ein umständlicher und geheimnisvoller Vorgang, voller Ängste und ritualistischer Untertöne. Kein Wunder, dass sie niemanden die Prozedur mit ansehen ließen, haben sich immer nur im verborgenen Zimmer angezogen und ausgezogen. Sie verrammelten ihre Kleider und zurrten sie fest wie eine raue Außenhaut oder Baumrinde. Das erschwerte die Bewegungen und machte sie steif. Die Gestalten sahen aus wie pralle Beutel. Sie erinnerten an die wohlgefüllten, weichen Skulpturen. Entlang jeden Armrohres, Beinrohres oder Leibrohres lief eine senkrechte Naht. Der Schutz eines Westlers erforderte 3 oder 4-mal mehr Nähte, als man auf Kleidern messen konnte, wie normale Menschen sie trugen. Das ließ keinen Zweifel mehr daran, dass die Spänefüllung in den Idolen tatsächlich das Konzentrat vieler Nähte war. So auffällig war die Furcht der Westler vor Entblößung, so zwanghaft ihr Engmachen und Verdecken und Niedernähen. So zwanghaft, so eingefleischt das Nachahmen der kreatürlichen Gestalt in den anhaftenden und streng nach Gliedmaßen geschiedenen Teilen ihrer Kleidung, dass man sich leicht ein Bild von ihrer Architektur machen konnte. Für ihr scheues Leben gaben sie den Häusern die Formen des menschlichen Körpers. Die Stadt oder das Dorf waren jeweils ein Irrgarten aus bedrückenden, zugesiegelten Tunneln. Die Haustür war immer eine Nase. Bei ihren Schreinen trug diese einen riesigen Nodogataki. Innen war es dunkel und die Luft war stickig. Daraus erklärte sich die Fahlheit ihrer Haut. Erst viel später, in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, sollte sich herausstellen, dass der gesunde gelbe Ton der Japanerhaut auf die Länge ihres Gedärms zurückzuführen ist, die eines Westlers um 4 oder 5 Fuß übersteigt. Umstritten blieben der Maßstab und die Raumebenen der westlichen Architektur, über die man nur Vermutungen anstellen konnte. Die Sucht für eng angepasstes mochte bedeuten, dass die Häuser dem Körperumriss anlagen, nicht viel weiter als Kleidungsstücke und im Ganzen etwa von der Größe eines Kabinenrollers. Hier versagt der Vortrag, denn das Wort Kabinenroller kennt heute keiner mehr, darum sind Abbildungen davon. Der Kabinenroller ist nicht etwa ein Koffer, ein Rollkoffer, den man mit in die Flugzeugkabine nehmen darf, sondern es waren kleine, primitive, winzige Autos auf 3 oder 4 Rädern in den frühen 50er Jahren. Und die Japaner haben mir gedacht, das hat so ungefähr die Größe von so einem Kabinenroller, so ein westliches Haus. Von außen waren Brust und Kopf so entworfen, dass sie das Bild einer Nase boten. Zugang verschaffte man sich, indem man die ganze Nase wie eine Luke an Scharnieren aufklappte. Aus reiner Bedürftigkeit hatte jeder Mensch mindestens zwei Häuser, eins zum Sitzen und das andere, um sich niederzulegen. Unabweisbar war die Folgerung, dass diese Gesellschaft offenbar eine übersteigert individualistische Lebensform ausgeprägt hatte, die auf das Zusammensein mehrerer nicht den geringsten Wert legte. Das ergab sich zwar klipp und klar aus der Architektur, es überstieg aber das Vorstellungsvermögen aller normalen Menschen. Für ein häusliches Miteinander, das natürliche Element, in dem das Leben der Menschen sich abspielte, war in den Häusern des Westens einfach kein Platz. Die Japaner versuchten, sich das Unvorstellbare wenigstens zu erklären. Gewagte Spekulationen blühten auf und beherrschten lange Zeit die Gespräche gebildeter Menschen. Die fantasievollsten Hypothesen wurden bald allgemein als Fragen des Außermenschlichen bezeichnet, eine Formulierung, die die Japaner allerdings sorgsam vor den Westlern geheim hielten. Grotesk erschien das Problem der Zeugung. Man sah eine Lösung in der Annahme, dass alle westlichen Städte und selbst kleinste Siedlungen über eigens errichtete Zeugungshäuser verfügen müssten, in Übergröße erbaut, um zwei Personen gleichzeitig aufnehmen zu können. Fußnote: Aus dem historischen Bildarchiv der Bayerischen Motorenwerke erfahre ich, allerdings im Jahre 2012, dass es Fotografien gibt, die 8 Personen im Innern einer einzigen Isetta zeigen. Eventuell haben sich die Japaner also doch mehr Sorgen gemacht, als nötig war. Ob ein Großteil der 8 Personen aus Zeugungen in der Isetta hervorgegangen ist, ist übrigens nicht überliefert, was angesichts der Prüderie der Epoche, Isetta war erste Hälfte 50er Jahre, was angesichts der Prüderie der Epoche nicht verwunderlich ist. Auch über die architektonischen Bedingungen der Aufzucht von Kindern wurde unentwegt gerätselt. Es gab noch andere Fragen, denen man, wo immer ein paar Menschen zusammenkamen, mit Leidenschaft, aber auch mit einer peinlichen Verlegenheit nachging, weil es doch ungehörig blieb, sich über das Seelenleben sehr fremder Individuen Mund und Hirn zu zerreißen. Nie konnten die Japaner sich begreiflich machen, wie Geschöpfe in Menschengestalt so viel Einsamkeit ertragen konnten. Und da sie es offenbar konnten, ein Leben lang, drängten sich weitere Fragen auf. Gab es bei ihnen so etwas wie Liebe? Wovon träumten sie? Können isolierte Seelen überhaupt träumen? Bedeuteten ihnen ihre Kinder was? Was galt ihnen als Glück? Hatten sie überhaupt eine Seele? Was stellten sie sich unter Leben vor? Die Rätsel nahmen zu, je mehr man sich mit ihnen beschäftigte. Nun erst kam es so weit, dass man Europäer und Amerikaner auf offener Straße fast unverhohlen angaffte. Da schritten leibhaftige Fabelwesen einher, zum Anfassen nahe und deren Stimmen man vernehmen konnte, von denen bald jedes Kind wusste, dass sie ein Leben führten, das niemand sich vorstellen und niemand aushalten kann. Eine ungeheure Faszination ging von ihnen aus. Von so viel Fremdheit überwältigt, begrüßten die Japaner mit Erleichterung das einzig vertraute Teil an der Kleidung der Westler, die Norogataki. Sie erkannten bald, dass die Talismane genau entlang der Stoffränder befestigt waren, bei den Schlitzen oder Lücken, an Stellen also, wo es den Westler nach einer Naht verlangte, die aber nicht ausgeführt werden durfte, wenn man das Stück je wieder ausziehen wollte. Die alten Mutmaßungen bestätigten sich. Die Amulette hatten offenkundig mit dem Hinein- und Herausgelangen zu tun. An den Kleidern war es ihre Aufgabe, böse Geister fernzuhalten oder vielleicht den Träger davor zu bewahren, dass er seinen Mut durch die Schlitze verliert. Natürlich war die Wirkung der Amulette kräftiger, solange man sich in der Nähe eines der Idole aufhielt, die mit dem magischen Rückstand von Nähten oder Trennungen angefüllt waren. Jetzt wurde auch die Beschaffenheit der Ausstrahlungen verständlich. Geistlich gesprochen atmeten die Norogataki-Nasen Nähte aus. Sie verströmten Nahtseelen. Sie waren die Hüter der Öffnungen. In dieser Eigenschaft konnten sie auch ein Schiff wasserdicht halten. Im Unterschied zu den Kleidern der Matrosen waren an den Planken des Rumpfes keine Noragataki nötig, weil dort die Ritzen fest mit Pech verschlossen waren. Seit Ende der 1850er Jahre ließen sich Kaufleute und Konsularbeamte in den großen Hafenstädten nieder. Binnen 15 Jahren begannen sie, die von ihnen bewohnten Häuser mit Elementen ihrer heimischen Architektur zu ergänzen. Wieder fiel den Japanern die Verbindung von Noragataki, obwohl diesmal einem Typ ohne Löcher, was neue Rätsel aufgab, mit dem Betreten und Verlassen auf. Briten wie Amerikaner versahen ihre Türen mit runden Knäufen. Aber selbst in der Gegenwart dieser zahlreichen Schutzgeister blieben die Westler in ihren Häusern misstrauisch und verkrampft. Steif und aufrecht saßen sie auf unbequemen hölzernen Vorrichtungen hoch über dem Boden. Sie brauchten weite Räume, worin sie monströse Möbelstücke anhäuften, als wäre das Haus ansteckend oder nicht freundlich genug, um darin zu wohnen, um sich zu setzen oder niederzulegen. Sie gaben sich Mühe, die Ecken zu vermeiden und den Fußboden, auf dem sie verachtungsvoll mit ihren kotigen Straßenschuhen herumtrampelten. Es war deutlich, dass sie sich vor den Häusern fürchteten und ihnen böse waren. Ähnlich wurden die Idole behandelt. Die Menschen standen ihnen nahe, mochten aber nicht zugeben, wie wichtig sie ihnen waren. Sie erröteten, sobald das Thema aufgebracht wurde. Kein westlicher Erwachsener lässt sich darüber unterhalten, wie lieb er seinen Teddybär hat. Nicht? Es schien, dass die Kraft der Idole gebrochen wurde, wenn man sie anerkannte. Am besten ließ diese Kraft sich bewahren, indem man die Idole verächtlich machte, dann blieb das Geheimnis gewahrt. Die Herabsetzung war also eine kodierte Kulthandlung. So wurde die Gottheit unablässig verspottet oder wie ein alter verbeulter Kochtopf in die Ecke geworfen. Es gab keine Altäre für die Figuren und keine festen Beziehungen zu bestimmten Gegenständen oder Teilen des Hauses. Jedes Idol konnte an jedem beliebigen Platz getan werden. Ihre Wirksamkeit war nicht an den Raum oder an die Materie gebunden, sondern an die Person. Immer sprach man von ihnen mit Personalpronomen, als meines oder seines oder ihres. Kleine Kinder waren die Ausnahme. Sie teilten nicht die zwiespältige Einstellung zu den Idolen. Ohne Rücksicht auf die Regeln zur Bewahrung der magischen Kraft behandelten sie die Figuren innig wie Kosetiere oder Geschwister. Welches sakrale Wissen wurde ihnen später offenbart, sodass sie sich schon als Jugendliche ganz anders verhielten? Diese Erziehungsmaßnahmen oder Initiationsriten blieben das bestgehütete Geheimnis der Westler. Ich danke Ihnen.